Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus wachsen in unserer Gesellschaft. Darüber klagen beispielsweise regelmäßig Lehrerinnen und Lehrer, besonders oft in unseren Metropolen. Und sie prägen zunehmend auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Vorurteilen und ausgrenzenden Denkmustern. Bei der Tagung Blickwinkel des antisemitismuskritischen Forums für Bildung und Wissenschaft haben sich die Referentinnen und Referenten die Aufgabe gestellt, stigmatisierende Begriffe auf ihre Herkunft zu untersuchen und Visionen für die Bildungsarbeit zu entwickeln. Eva-Maria Götz hat sich zu der Online-Konferenz dazugeschaltet.
Was wir schon sehr lange gemacht haben, auch in Gruppen, die jetzt sehr heterogen sind, wo eben viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte oder familiärer Migrationsgeschichte dabei sind oder muslimischem Hintergrund, dass wir über das Thema allgemein Diskriminierung und auch konkret Rassismus einsteigen.
Berichtet Susanna Harms vom gemeinnützigen Berliner Verein Bildungsbausteine aus ihrer Arbeit an Schulen und Bildungseinrichtungen.
Weil natürlich Jugendliche, die selber Diskriminierungserfahrungen machen und Ausgrenzungserfahrungen, Benachteiligungserfahrungen, natürlich wichtig ist, dass man das auch anerkennt und ernst nimmt und den Jugendlichen signalisiert, das sehen wir auch. Darüber reden wir auch gerne mit euch.
Wenn die Jugendlichen zu Beginn der Stunde Gehör finden für ihre eigenen Negativerlebnisse, sind sie eher bereit, auch andere Ungleichheitsideologien, etwa den Antisemitismus, kritisch zu hinterfragen. Doch so richtig glücklich ist Susanna Harms mit dem Konzept, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, erst Muslim, dann Judenfeindlichkeit, nacheinander quasi abzuarbeiten, nicht mehr. Seit einiger Zeit versucht sie etwas anderes.
Der Unterschied ist, dass wir tatsächlich sagen, wir benutzen das nicht nur als Einstieg und als Zugang, um das Interesse aller Jugendlichen zu gewinnen, sondern dass wir wirklich mit Methoden und Materialien arbeiten, wo wir diese Themen immer wieder beide aufgreifen und miteinander in Bezug setzen, wo wir eben zum Beispiel arbeiten mit viel mit Biografien, auch zum Beispiel mit einer Person, einer Politikerin, die zwar Muslima ist und auch gläubige praktizierende Muslima ist, aber sich trotzdem gegen Antisemitismus auch sehr stark engagiert und wo wir sozusagen an dieser Person oder an den Aussagen dieser Person über beide Themen ins Gespräch kommen können.
Kann man historisch und inhaltlich unterschiedliche Phänomene wie den Antisemitismus und den Anti-Islamismus gleichzeitig im Unterricht behandeln? Verwischen da nicht die Kategorien?
In der Bildungsarbeit sehe ich immer wieder auch die Versuche zu sagen, nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen, wir können da nicht zusammen darüber arbeiten.
Sagt Saba Nurcema, Leiterin der Pädagogik am Bildungshaus Anne Frank in Frankfurt am Main, das die Tagung mitorganisiert hat. Denn Anti-Islamismus speise sich aus einer rassistischen, postkolonialen Einstellung denen gegenüber, die als minderwertig abqualifiziert würden. Antisemiten dagegen empfänden sich selbst als unterlegen angesichts der vermeintlichen Machtfülle und des angeblichen Reichtums der Juden und Jüdinnen.
Es ist aber gerade in der Bildungsarbeit auch wichtig, zu überlegen, wo gibt es Schnittmengen. Und letztlich sind es ja beides auch Phänomene, die Menschen die Gleichwertigkeit absprechen.
Was heute als Islamkritik, also legitimer Religionskritik, fungiere, sei oft rassistisch motiviert. Und das muss denjenigen, die sich so äußern, gar nicht immer klar sein, meint Dr. Floris Biskamp, Politikwissenschaftler an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Es ist erstmal so, dass die allermeisten Leute die Worte Antisemitismus und Rassismus als etwas Negatives begreifen und dementsprechend als etwas, das mit ihnen nichts zu tun hat, weswegen die allermeisten Leute sagen, ich bin gegen Antisemitismus und gegen Rassismus.
Um dann doch in die eigene Falle zu tappen, wie es Saba Nurcema mit einer Schulleiterin passiert ist.
Die mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich ihr einen Rabbi organisieren kann. Und ich hatte gesagt, nee, das machen wir nicht. Und die dann gesagt hat, naja, aber vielleicht könnten Sie uns helfen, wie wir einen koscheren Kochabend organisieren an der Schule. Und ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, worum es geht und habe immer wieder nachgefragt.
Nach einigem Hin und Her formulierte die Lehrerin dann ihr eigentliches Anliegen.
Naja, hier gibt es nicht so viel Wissen über das Judentum und so weiter und so fort. Und irgendwann dann hat sie gesagt, ach, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber wir haben einfach so viele Migranten hier an der Schule, fast 95%, und das sind alles Muslime und die sind alle antisemitisch und ich will was dagegen tun.
Im Endeffekt waren es in zwei Klassen ungefähr 6 bis 8 Jugendliche, die sich judenfeindlich geäußert hatten. Mit ihnen aber auch mit anderen Klassen der Schule, wurde in Projekteinheiten langfristig weitergearbeitet.
Aber die Wahrnehmung des Problems als muslimisches Problem und die gesamte Schule und Migration ist eigentlich das Problem, das fand ich wirklich hochproblematisch. Das zeigt für mich zumindest auch, wie diese Debatte verläuft. Man weiß nicht, wie man es sagen soll und wenn, dann macht man es auch nur falsch. Ne? Also wir müssen irgendwie gucken, wie können wir rassismussensibel über Antisemitismus sprechen und nicht sagen, die Muslime sind das Problem oder die Migranten sind das Problem.
Wie alle Referenten und Referentinnen der Tagung plädierte auch Floris Biskamp dafür, rassistische und antisemitische Äußerungen in jeglichem Kontext unbedingt ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Persönliche Angriffe seien aber nicht die geeigneten Mittel, die Situation zu entschärfen.
Wenn man in der Antisemitismuskritik sagt, hier hör mal, was du da gesagt hast, da ist aber auch antisemitische Ideologie drin, dann sagt es ja nicht unbedingt, dass ich jetzt ein Antisemit bin. Es ist dann ja nur gesagt, dass ich auf eine Art und Weise handle, die ich mal überdenken könnte und sollte. Und so sollte man die Kritik dann zum einen auch formulieren und nicht gleich in der Formulierung schon sagen, du bist ein böser Mensch, hör auf damit.
In einer zunehmend heterogenen Gesellschaft mit einem sehr uneinheitlichen historischen Kenntnisstand käme es darauf an, bei den Jugendlichen, aber auch bei sich selbst die Sensibilität für Stereotype und abwertende Zuschreibungen zu erhöhen. Gerade weil es mittlerweile politische Kräfte gäbe, denen es vor allem auf Polarisierung und der Zementierung von Feindbildern ankomme. Felix Axter vom Zentrum für Antisemitismusforschung Berlin plädiert dafür, durch ein neues Aushandeln der Erinnerungskultur zu einem solidarischen Miteinander zu kommen, in dem jede marginalisierte Gruppe genug Aufmerksamkeit und Anerkennung bekomme, das aber auch der historischen Verantwortung der Deutschen gerecht würde.
Es war ja nicht so, dass sozusagen die Geschichte des Holocaust in der Erinnerungskultur in Deutschland immer schon sehr präsent war. Das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis es diesen Stellenwert eingenommen hat, den es vielleicht heute hat. Und das ist ja erstmal absolut positiv. Jetzt haben wir die Situation, dass wir von der postmigrantischen Gesellschaft reden, dass wir von der globalisierten Gesellschaft reden. Jetzt kommen ganz andere Geschichten nochmal von anderen Leuten aus anderen Weltregionen. Was machen wir jetzt mit denen? Will man nicht die ganze Zeit sozusagen einfach nur eine Norm setzen und sagen, daran haben sich jetzt alle zu orientieren und das war's? Sondern wenn man den Geschichten, die andere Leute auch noch mitbringen, wenn man denen sozusagen Rechnung tragen will, dann muss man natürlich die Erinnerungskultur neu verhandeln. Und ich glaube, dass das nur solidarisch geht und dass das sozusagen nur mit einer Offenheit geht.